Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, wenn ich von der Erde erhöht bin, dann werde ich alles an mich ziehen. So hat Christus, unser Herr, gesprochen. Das hat sich bewahrheitet im Kreuzesopfer, aber nicht schon damals, als er auf Golgotha erhöht war, sondern erst dadurch, dass dieses Kreuzesopfer unseres Herrn und Erlösers Gegenwart bleibt. Also durch die heilige Messe, die wir darbringen. Wir sind in unserer Predigtreihe über die Geheimnisse und die Riten der heiligen Messe nun zum Zentrum, nämlich zum Kanon mit dem Mittelpunkt der heiligen Wandlung gelangt. Denn dies, liebe Gläubige, ist das Innerste, der Kern der heiligen Messe, die doppelte Konsekration von Brot in den Leib und von Wein in das kostbare Blut Jesu Christi. Zuvor vernehmen wir noch einmal in der Stille des Hochgebetes ein Glockenzeichen, das uns daran erinnert, jetzt ist es soweit. Dann verneigt sich der Priester tief über die Opfergaben auf dem Altar. Er spricht die Wandlungsworte, lässt sogleich eine Kniebeuge folgen und nicht erst dann, wenn er die Gestalten dem Volk gezeigt hat. Nein, seine erste Reaktion ist, auf die Knie zu fallen und anzubeten, während der Ministrant das Messgewand hält, so wie die blutflüssige Frau im Evangelium den Saum des Gewandes Jesu berührt. Anschließend werden die beiden eucharistischen Gestalten zu stiller Anbetung erhoben, dem Volk gezeigt, unter Glockenzeichen, gegebenenfalls mit Weihrauch, dem Symbol der Anbetung, und es folgt die zweite Kniebeuge. Dieser Augenblick, liebe Gläubige, ist einer der erhabensten und, das dürfen wir wohl auch sagen, einer der schönsten Momente, die es auf dieser Welt gibt. Schön, weil hier der innere Reichtum, die Überfülle der Gnade, ja Gott selbst gleichsam hindurchleuchtet aus der Ewigkeit in unsere Zeit. Der tiefgläubige französische Dichter Paul Claudel sagt, dass für einen Augenblick der Schleier der Dinge, der unseren Blick daran hindert, Gott zu schauen, wie auf die Seite geschoben ist. Und wir für einen Moment ihn selbst anschauen, mit unserem gläubigen Erkenntnisvermögen gleichsam umfassen und berühren dürfen. Und die überlieferte römische Liturgie gestaltet diesen Augenblick derart, dass sich uns nichts in den Weg stellt, dass wir die ganze Aufmerksamkeit ungehindert Jesus Christus in seiner eucharistischen Gegenwart zuwenden können und nicht etwa dem Priester, seinem Äußeren, seiner Weise sich zu bewegen, seiner Stimme, seiner Mimik und was es auch sonst sein mag. Nein, nun wenden wir uns ganz dem zu, der von der Erde erhöht ist, um alles an sich zu ziehen. Und was genau geschieht in diesem Moment? Gewiss ist das Mysterium Fidei, das Geheimnis des Glaubens, über unser Erkenntnisvermögen und auch über unsere menschliche Ausdrucksweise hinausragend. Wir können es nicht fassen. Die Kirche spricht von der Konsekration, von der Transsubstantiation, also von der Wesensverwandlung. Und das geschieht in einer doppelten Konsekration, also der Verwandlung von Brot in den Leib und vom Wein in das kostbare Blut Jesu Christi. Wesensverwandlung, liebe Gläubige, das bedeutet, dass das Eigentliche, was das Brot ist, was der Wein ist, umgewandelt wird in Jesus Christus. Die äußeren Gestalten, das, was uns in die Sinne fällt, was wir mit den Augen erblicken, was wir ertasten, was wir erschmecken können, das bleibt. Alle äußeren sichtbaren Eigenschaften bleiben erhalten. Aber derjenige, der nun in dieser Gestalt unter uns ist, ist eben Jesus Christus. Es ist so, als würde eine alte Ahnung der Menschheit hier wirklich werden. Wir kennen die Märchen, wo vielleicht ein Prinz, um zu seiner Geliebten zu gelangen, sich in eine schöne Blume verwandelt, die diese dann pflückt und in ihr Haus trägt. In Wirklichkeit hat sie nicht eine Blume in den Händen, sondern eben den Prinzen, der diese Gestalt gewählt hat, um zu ihr zu kommen. Und so hat Gott eine für uns fassbare und uns unmittelbar ansprechende Gestalt gewählt, Brot und Wein, um so zu uns zu kommen. Aber es sind nicht mehr Brot und Wein, sondern es ist unser Herr und Erlöser selbst. Die heilige Wandlung findet in einer doppelten Konsekration statt, um gerade dadurch den Tod unseres Herrn und Erlösers darzustellen. Darin wird seine Hingabe an den Vater neu unter uns Wirklichkeit. Und nun durch die Kirche, durch die Hände des ihn aufopfernden und darbringenden Priesters. Also nicht mehr wie damals auf Golgotha nackt und allein gelassen am Schandgalgen des Kreuzes, sondern jetzt ist dieses Opfer sozusagen liebevoll eingehüllt in das prächtige und kostbare Gestalt, in das prächtige und kostbare Gewand der Liturgie, das die Kirche in Nachahmung der Mutter Gottes, die für ihren Sohn die Gewänder geschaffen hat, über die Zeit hin erstellt, gewirkt hat, und er ist eingehüllt in unsere Gebete, die ihn bei diesem Opfer begleiten. Die doppelte Konsekration stellt den Tod Jesu Christi insofern dar, weil eben zuerst der Leib da ist, Jesus uns sozusagen als der Lebendige erscheint und dann von ihm getrennt das Blut auf dem Altar ist. So wie eben das Vergießen des Blutes den Tod unseres Herrn bedeutet, so wird es uns auch sichtbar, nachvollziehbar in der Liturgie gezeigt. Aber, liebe Gläubige, diese doppelte Verwandlung legt auch noch einen weiteren Gedanken nahe. Man könnte sagen, dadurch stellt uns die Kirche dar, dass hier unter uns einmal das Geheimnis der Menschwerdung und dann auch das Geheimnis des Kreuzes ersteht. Eucharistisches Nazareth und Bethlehem und eucharistisches Golgotha. Denn zuerst ist es der Leib des Herrn, der sozusagen von Neuem aus dem Himmel herabsteigt. Diesmal nicht in den jungfräulichen Schoß seiner Mutter Maria, sondern in den Schoß, in das innerste Geheimnis der Mutterkirche, auf den Altar. Und wieder ist es der Heilige Geist, der, wie er damals die Mutter Gottes überschattete, sodass sie den Gottessohn empfangen konnte, der diesmal auf die Gaben auf dem Altar herabkommt, sie überschattet und sie umgestaltet in Fleisch und Blut Jesu Christi. Eucharistisches Nazareth und Bethlehem, hier auf dem Altar in der ersten Wandlung wird Jesus empfangen und wird er geboren in dem Augenblick, wo er uns gezeigt wird, wie damals den heraneilenden Hirten und den Königen, die aus der Ferne kamen. Und dann die zweite Wandlung von Wein in das kostbare Blut unseres Herrn. Wir dürfen durchaus die bildhafte Vorstellung damit verbinden, dass aus diesem Leib, der zuvor in der Gestalt des Brotes auf dem Altar ist, nun das Blut des Erlösers hervorfließt. Dass der Priester also gleichsam mit den zweiten Wandlungsworten diesen Leib des Herrn öffnet, sein Herz öffnet, sodass das kostbare Blut der Erlösung daraus hervorfließt. Und dann wird auch er für uns alle sichtbar in der Elevation, der Erhebung, erhöht, um als der Geopferte und als der verherrlichte Herr alles an sich zu ziehen. Diese doppelte Konsekration von Brot und Wein ist es erst, die das eucharistische Opfer Jesu Christi gegenwärtig setzt. Würde der Priester nach der ersten Wandlung aufhören zu zelebrieren, dann wäre zwar Jesus unter der Gestalt des Brotes gegenwärtig, aber es wäre noch nicht sein Opfer, weil eben das Blut des Bundes noch nicht für uns und für viele vergossen wäre. Dieses höchste und heiligste Geschehen hier auf Erden, liebe Gläubige, ist eingebettet in das große Gebet des römischen Kanon. Dieses beginnt nach der Opferbereitung mit dem großen Preisgesang der Präfation: Vere dignum et justum est, Equum et salutare, es ist in Wahrheit würdig und recht, angemessen und heilsam, dir immer und überall zu danken. Wonach ja das dreimal heilig des Sanctus und das Benedictus qui venit folgt. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Der Glockenklang während des Sanctus weist uns darauf hin, dass er nun gleich wirklich kommt. Dass es nicht nur bei einem inneren Andenken an Jesus Christus bleibt, sondern dass er unter den eucharistischen Gestalten wahrhaft und wirklich unter uns tritt. Der Kanon der Heiligen Messe, der dann nach dem Sanctus feierlich durch die Erhebung der Arme anhebt, ist in tiefes Schweigen gebettet. So wie viele der wunderbarsten Geheimnisse der Heilsgeschichte im Schweigen vollzogen wurden. Die Menschwerdung Gottes in der verschwiegenen Stille des Hauses von Nazareth und im Heiligtum des jungfräulichen Leibes Mariens, die Geburt Jesu in der Krippe von Bethlehem, die dann freilich auch jubelnd von den himmlischen Heerscharen gepriesen wird, auch das Sterben Jesu am Kreuz, die Übergabe seiner Seele in die Hände des Vaters und zuletzt die wunderbare Auferstehung in der Frühe des Ostermorgens, so wie diese Geheimnisse alle in den Schleier des Schweigens gehüllt sind, so eben auch die eucharistische Konsekration. Und gerade diese stillen Geheimnisse werden immer wieder neue Wirklichkeit im Innersten der Messe, eben in der Wandlung. Liebe Gläubige, der römische Kanon ist das Opfergebet der Kirche. Und um es genauer zu sagen, er ist das priesterliche Gebet, was daher auch nur der zum Priester Geweihte wirkmächtig sprechen und beten kann. Die Gläubigen sind eigentlich nicht in der Lage, den Kanon so zu beten, wie er gedacht ist. Aber sie sind eingeladen, sich diesem Gebet und seinen einzelnen Anliegen innerlich anzuschließen. Daher ist es auch nicht notwendig, dass man bei jeder heiligen Messe mit dem Schott alle Gebete des Priesters verfolgt, zumal er meistens in der lateinischen Sprache recht viel schneller ist, als es den Betern in der deutschen Sprache so möglich ist. Aber es kommt darauf an, dass wir uns mit dem, was hier ausgesagt und erbeten wird, innerlich vereinigen. Ein genaues Studium des römischen Kanon fördert Erstaunliches zutage. Dieses Gebet ist wirklich ganz und gar symmetrisch aufgebaut. Es sind wie Ringe, die sich um die kostbare Perle der Konsekration, der Wandlung leben. Das heißt, die Gebete, die hinleiten zur Konsekration und die anderen, die den Kanon nachher weiterführen, sind sozusagen spiegelbildlich zueinander, sodass das letzte Gebet vor der Wandlung genau dem ersten Gebet nach der heiligen Wandlung entspricht und so immer weiter bis hin zum Sanctus, das eine Entsprechung in dem großen Per Ipsum et cum ipso et in ipso, dem Lobpreis am Ende des Kanon hat, und zur Präfation, die sozusagen ihr verändertes Spiegelbild im Paternoster, also im Gebet des Herrn, findet. Aber das alles kann hier nur angedeutet werden und zugleich ihrem persönlichen Studium empfohlen sein. Viel wichtiger ist, dass die heilige Wandlung der tatsächliche Höhepunkt ist. Wenn ich von der Erde erhöht bin, dann werde ich alles an mich ziehen. Und von diesem Höhepunkt aus muss man dann auch die anderen Gebete, die Ringe, die sich sozusagen auf niedrigerer Ebene darum legen, verstehen. Denn der römische Kanon versammelt tatsächlich alles unter das Kreuz des Herrn. Alles soll von ihm angezogen werden. Zuerst werden im Kanon die Kirche und ihre Hierarchie erwähnt. Ausdrücklich fügt der Priester den Namen des derzeitigen Papstes und auch des Diözesanbischofs mit ein. Dann im Memento Vivorum, im Gedenken der Lebenden, werden unter das Kreuz die zurzeit lebenden Menschen versammelt. Zuallererst die, für die dieses heilige Messopfer dargebracht wird, auch diese soll der Priester namentlich in den Kanon einfügen. Dann vor allem all diejenigen, die sich in der Kirche befinden und nun gemeinsam unter das Kreuz treten, aber überhaupt die gesamte Kirche auf Erden. Und danach folgen die Heiligen sozusagen in einer Prozession, angeführt von der Gottesmutter, die begleitet ist, seit Papst Johannes der 23. ihn dort einfügte, vom heiligen Josef und dann die Schar der Apostel und einiger römischer Märtyrer. Übrigens, diese Reihung von Heiligen findet dann ihren Widerhall auf der anderen Seite des Kanons, nach der Konsekration, wo wiederum uns eine kleine heilige Litanei begegnet, diesmal angeführt vom heiligen Johannes dem Täufer. Und das, nur nebenbei bemerkt, ist die genaue Entsprechung zur Ostkirche und ihrer Ikonostase, also der Bilderwand vor dem Altar, wo immer auf der einen Seite die Mutter Gottes sein muss, mit einer Schar von Heiligen, und auf der anderen Johannes der Täufer mit einer Gruppe von Heiligen, sodass wir in unserem römischen Kanon eine tiefe Entsprechung auch zur Ostkirche finden. Und nach der heiligen Wandlung versammelt die Kirche dann die Verstorbenen, die armen Seelen im Fegfeuer unter das Kreuz. Sie bittet um die Vereinigung mit den Heiligen. Und schließlich wird auch noch die übrige Schöpfung mit einbezogen, nämlich in dem Gebet: Durch ihn erschaffst du, Herr, immerfort all diese Gaben, heiligest, belebst, segnest und gewährst sie uns. Denn dieser Segen bezieht sich ja nicht auf die eucharistischen Gaben von Brot und Wein, auf den Leib und das Blut Christi, sondern bezieht sich auf die anderen Gaben, die von den Gläubigen äußerlich oder innerlich hinzugetragen werden. Vom Altar aus fließt sozusagen der Segen des Opfers Christi auch in die ganze Schöpfung hinein, um sie neu zu gestalten. Tatsächlich, wenn ich von der Erde erhöht bin, dann werde ich alles an mich ziehen. Und wir, liebe Gläubige, was haben wir dabei zu tun? Zuallererst, venite adoremus, kommt, lasset uns anbeten. Wie die Hirten, die zur Krippe kamen, wie die Weisen aus dem Morgenland, die kamen, um ihn anzubeten. Der heilige Augustinus stellt einmal die Frage gegenüber manchen Skeptikern: Ist es erlaubt, Jesus im Sakrament anzubeten? Ist es vielleicht sogar eine Sünde? Und dann sagt er: Es ist nicht eine Sünde, diese eucharistischen Gaben anzubeten, sondern es ist eine Sünde, sie nicht anzubeten. Und daher, wenn wir während der Heiligen Messe nicht wirklich die vollständige Anbetung des gegenwärtigen Gottes vollzogen und uns ihm ganz hingegeben haben, dann haben wir gar nicht wirklich an diesem heiligen Opfer teilgenommen. Dann sind wir nur sozusagen äußere Zuschauer geblieben. Also zuerst venite adoremus und sodann, wir sollen uns durch ihn, mit ihm und in ihm darbringen. In der Opferung, wie am vergangenen Sonntag erwähnt, wurde die Hingabe unserer selbst unter den Gaben von Brot und Wein zum Ausdruck gebracht. Brot, das steht für alles, was wir zum Leben notwendig haben, und Wein für alles, was unser Leben sozusagen hebt und es glücklich macht. So liegt also in diesen eucharistischen Gaben auch unser eigenes Leben mit auf dem Altar, um dort verwandelt zu werden. Ja, mein Herz soll dort liegen beim Herzen Jesu Christi. In der Heiligen Messe wird das Geheimnis unseres eigenen Lebens gefeiert, liebe Gläubige. Ich muss mich also mit ihm verwandeln lassen. Muss mich mit ihm, dem Heiligen Geist, aussetzen, damit er wie über die eucharistischen Gaben auch über mein armes Leben herabkomme, es verwandle, Christus gleichgeformig gestalte und es damit kostbar mache für Gott und für die Menschen. Venite adoremus, kommt, betet ihn an, bringt euch selbst mit ihm dar und bezieht auch alles andere mit ein. Er, der von der Erde erhöht ist, will alles an sich ziehen. Und da sollen wir, liebe Gläubige, mitwirken, indem wir nicht nur um unseren kleinen privaten Kreis uns bewegen, sondern eben auch die großen Anliegen der Kirche und der Welt mitnehmen. Unsere Familie, unsere Verwandten, Freunde und Bekannten, die Menschen, die in Not sind, diejenigen, die die Gnade der Bekehrung brauchen und so weiter und so fort. Ja, wir sollen auch immer in Gegenwart mit der Gottesmutter, den heiligen Engeln und den Chören der Heiligen an diesem Geheimnis teilnehmen. Denn alles möchte der Herr an sich ziehen, die ganze Schöpfung. Es gibt nichts Größeres und nichts Heiligeres unter der Sonne als dieses Geschehen der Vergegenwärtigung des Opfers Christi. Es ist uns so vertraut, liebe Gläubige, und es ist doch jedes Mal ganz neu. Ein alter Priester sagte mir einmal, die heilige Messe feiern ist für mich noch heute jedes Mal ein geistiges Abenteuer. Das ist gewiss etwas salopp gesagt, aber es ist ernst gemeint. Also, venite adoremus. Treten wir zu ihm hin, auf dass er, der hier von der Erde erhöht ist, alle und alles an sich ziehe. Amen.